Wir haben in der Kindheit quasi einen Anstieg von DHEA, Peak in den 20er, 30er Jahren und dann einen kontinuierlichen Rückgang zu niedrige DHEA-Werte, die am Ende zu Problemen führen könnten, nämlich beispielsweise Muskelabbau, Sarkopenie, Gebrechlichkeit und dann auch am Ende eine erhöhte Sterblichkeitsrate. Das ist der einzig wahre Jungbrunnen. Das ist ein Anti-Aging-Hormon oder das Hormon für Jugendlichkeit. Diese Hoffnung war dann doch deutlich größer, als uns jetzt heute die tatsächliche Studienlage zeigt. Das muss man ganz ehrlich so einordnen.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Habt ihr schon mal was von DHEA gehört? Ich muss gestehen, bis vor wenigen Tagen noch nicht sehr viel. DHEA gehört zu den Hormonen, über die erstaunlich wenig gesprochen wird. Und das, obwohl es in unserem Körper eine ganz zentrale Rolle spielt. Denn DHEA gilt sozusagen als eine Art Vorläuferhormon für wichtige Hormone, die wir alle kennen. Testosteron zum Beispiel oder Östrogen. Und deshalb wird DHEA oft als eine Art hormonelle Ausgangssubstanz beschrieben. Das Spannende dabei, die körpereigene DHEA-Produktion, die erreicht meistens schon zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ihren Höhepunkt. Danach sinkt sie kontinuierlich ab. Und genau deshalb interessiert sich die Forschung sehr für die Frage, welchen Einfluss DHEA auf Alterungsprozesse, Energie, Energieverteilung, Muskelmasse, unsere Stimmung, Stressresistenz und für den Stoffwechsel haben kann. Denn es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen unserem Alterungsprozess und dem Abbau oder der verminderten Produktion von DHEA. Das wollen wir klären mit Matthias Baum, unserem Gesundheitswissenschaftler. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
So, wir beide sind über 30, also unser DHEA ist schon wieder auf dem sinkenden Weg sozusagen. Ist es dramatisch für uns? Müssen wir beide uns Gedanken machen?
Naja, also das Thema DHEA, vielleicht einmal auch ausgesprochen, Dehydroepiandrosteron.
Streber.
Wir bleiben bei DHEA. Ja gut, du weißt, das muss ich zumindest einmal ausgesprochen haben.
Klar.
Ist als, wie du sagst, Vorläuferhormon oder im Kontext der Steroidhormone, die gebildet werden. Und zu den Steroidhormonen gehören logischerweise neben den Sexualhormonen auch Stresshormone beispielsweise mit dazu. Ein wichtiger Zwischenschritt und natürlich ist die Überlegung schon nicht verkehrt, zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn es immer weiter abfällt und ich vielleicht einen wichtigen Regulationsmechanismus, den DHEA quasi mit erfüllt, auch auf anderen Ebenen, beispielsweise im zentralen Nervensystem und Ähnlichem, fehlt. Und von daher muss man nicht in Panik verfallen und sagen, ich werde älter und dementsprechend habe ich unweigerlich zu wenig DHEA. Aber es ist durchaus etwas, was auch diagnostisch mehr und mehr Interesse weckt mit der Frage, wie ist der Zusammenhang zwischen DHEA und beispielsweise Cortisol, also unserem Stresshormon? Mhm. Wie kann sich das verändern? Und ja, klar, im Alter, die Abnahme, diese Verbindung kennen wir. Und DHEA wird quasi auch im Kontext von Longevity immer mehr diskutiert als eines der Alterungshormone, wenn es denn dann fehlt.
So, dann lass uns mal versuchen, ein bisschen für uns Laien hier einen Fokus reinzubekommen, dass wir das auch irgendwie verstehen können. Also in meinem Verständnis war es bisher so, dass Hormone gebildet werden aus den Bausteinen, die unser Körper so zur Verfügung hat. Dass es sogenannte Vorläuferhormone gibt oder eine Ausgangssubstanz wie DHEA, ist mir neu. Aber ich bin auch kein Experte. Du bist der Experte. Mhm. Deswegen gib uns da mal einen Einblick. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist das für eine Ausgangssubstanz? Das ist eine Art Universalhormon und dann entscheidet es sich, okay, ich werde Testosteron oder Östrogen oder wie funktioniert das?
Vereinfacht ausgedrückt könnte man es sagen. Also DHEA wird hauptsächlich in den Nebennieren, in der Nebennierenrinde, um genau zu sein, gebildet. Hier nochmal ganz kurz anatomische Einordnung. Die Nebenniere sitzt wie so ein kleines Hütchen auf den Nieren drauf, nennt sich Nebenniere, hat aber mit der Niere selbst gar nichts zu tun. So, das heißt, wir haben direkte nervale Nervenverbindungen, sympathische Nervenfasern, die vom Gehirn, vom Hypothalamus direkt an das Nebennierenmark gehen und dann außen drumherum gibt es die Rinde. Und in dieser Rinde werden Hormone produziert, unter anderem eben auch DHEA. Und um das sich etwas genauer vorzustellen, natürlich gibt es überall in jedem Entwicklungsprozess eines Hormons auch wieder Vorläuferstrukturen. Und sind wir mal ehrlich, an manchen Stellen natürlich auch gar nicht final erforscht, welche Auswirkungen diese Vorstufen vielleicht auch mit haben. Bei DHEA ist es ein bisschen anders. Da haben wir einige Informationen. Das heißt, wir reden über Steroidhormone. Und Steroidhormone haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben eine Ursubstanz, aus der sie gebildet werden. Und die nennt sich, kennen auch die meisten, Cholesterin. So, und aus Cholesterin wird wiederum ein anderer Vorläufer gebildet, nämlich Pregnenolon, was nochmal umgebaut wird und dann entsteht DHEA. Und dann, wie du es eben schön beschrieben hast, nimmt das unter Umständen einen Abzweig in Richtung verschiedener auch Sexualhormone, Testosteron, dann Östrogen oder eben auch gebunden an Sulfat und dann nennt sich das DHEA-Sulfat, eine Art ja, Speicherform und auch die Variante, die typischerweise getestet wird.
Mhm. So, jetzt haben wir schon gelernt, also ab dem 30. Lebensjahr etwa sinkt die körpereigene Produktion von DHEA. Ist das etwas, was, ich sag mal, genetisch feststeht, dass es passiert oder können wir aktiv Einfluss darauf nehmen? Also können wir zum Beispiel den Zeitpunkt, wo der Körper das anfängt abzubauen, verschieben oder können wir das Tempo, mit dem es weniger produziert wird, reduzieren? Also haben wir Möglichkeiten, da irgendwie einzugreifen oder ist das etwas, was wir akzeptieren müssen?
Naja, am Ende ist im Moment, würde ich auch eher in der Einordnung sehen, nicht das alleinige Schicksal bedingt von der DHEA-Menge, sondern gerade wenn wir mit dem Blick so auf biologisches Alter schauen, auf Alterungsprozesse schauen, dann verstehen wir tendenziell DHEA eher als ein Marker, um biologisches Alter zu definieren. Also es geht nicht nur um DHEA, um das vielleicht noch einmal mit einzuordnen. Das heißt, wenn wir ein bisschen ausholen mit der Frage, kann ich denn etwas dagegen tun, dass meine DHEA-Produktion vielleicht mit eingeschränkt ist, dann reden wir eher über Themen, die wir grundsätzlich auch an anderen Stellen finden, die Störungen in der Hormonsynthese mit ausmachen können, Stoffwechselstörungen, Insulinresistenz, also die Sachen, über die wir schon sprechen. Und dann in der Folge nimmt quasi auch DHEA mit ab. Nochmal in der physiologischen Einordnung gehört das auch erstmal mit dazu. Wir haben in der Kindheit quasi einen Anstieg von DHEA. Peak hast du eben schon beschrieben, so in den 20er, 30er Jahren und dann einen kontinuierlichen Rückgang. Trotzdem haben wir diese Assoziationen auch zu wenig oder verhältnismäßig auch in den Altersgruppen spezifisch zu niedrige DHEA-Werte, die am Ende zu Problemen führen könnten, nämlich beispielsweise Muskelabbau, Sarkopenie, wenn wir da nochmal weitergehen, Gebrechlichkeit, die Verbindung zu anderen chronischen Erkrankungen, reduzierte Belastbarkeit und dann natürlich auch am Ende eine erhöhte Sterblichkeitsrate.
So, das heißt, die Wissenschaft, hast du auch gesagt, interessiert sich mehr und mehr dafür, vor allem eben um Zusammenhänge zwischen DHEA und Alterungsprozessen zu sehen. Gib uns mal einen Einblick in die Studienlage. Ist das vielversprechend? Kann man daraus wirklich etwas ableiten? Gibt es da einen belastbaren Zusammenhang? Oder woran wird da genau gearbeitet? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Na gut, also das, was ich gerade schon angedeutet habe, ist ein wichtiger Aspekt, der natürlich mit berücksichtigt wird. Das heißt, diese Verbindung, diese Assoziation, Alterung, DHEA-Abnahme, das ist relativ bekannt. Und dann ist eher die Frage, behandeln wir DHEA als einen Marker für biologisches Alter oder ist es wirklich aktiv im Alterungsprozess beteiligt? Mhm. Da wird auf jeden Fall dran geforscht. Also Marker für physiologische Alterung versus zentraler Verursacher. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Und dann natürlich krankheitsbildspezifisch, DHEA und insbesondere das Thema Muskelalterung und übermäßiger Muskelabbau. Also nochmal dieser Begriff der Sarkopenie, die damit dazugehört. Stoffwechselveränderung, Stoffwechselerkrankung, Insulinresistenz, viszerale Fettzunahme, Typ-2-Diabetes mellitus. Das gehört hier sicherlich auch mit dazu. Und das finde ich ganz besonders wichtig, weil man schnell dazu kommt, dass man sagt, naja, das hat was mit Steroidhormonen und Sexualhormonen zu tun. Die Auswirkung dieses Vorläuferhormons eben schon auch für den Stoffwechsel und das Thema der Gehirnalterung. Mhm. Ja? DHEA wirkt als Neurosteroid und kann dementsprechend Einfluss unter Umständen nehmen auf Themen wie Neuroinflammation, also entzündliche Prozesse im zentralen Nervensystem. oxidativen Stress, neuroplastische Veränderungen, aber eben auch mitochondriale Funktion und am Ende auch das Thema der Stressresilienz. Deshalb kommt diese Forschung und unter Umständen dann auch Anwendung von DHEA von außen zu tragen bei neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer, kognitiver Abbau, Depressionen im Alter. Das taucht hier an der Stelle auf jeden Fall mehr und mehr auf und sicherlich ist es ein nicht unwichtiges Feld. Und der andere Forschungsbereich, alles rund um Longevity, befasst sich logischerweise auch damit.
Mhm. DHEA, Matthias, erobert zunehmend auch den Supplement-Bereich. Als Medikament ist es schon verfügbar. Funktioniert das? Ist das etwas, das für eine bestimmte Zielgruppe wirklich sinnvoll sein kann? Gibt es Risiken? Wie schätzt du das Thema ein, sich damit sozusagen extern zu versorgen?
Ja, also ein wichtiger Punkt, die Forschung, und ne, wie wir das immer mit der Forschung haben, ist ja jetzt nicht so, dass wir gestern die ersten Forschungsergebnisse zum Thema DHEA gefunden haben. Also ich sag mal, in dem Bereich der 90er, 2000er Jahre, da wurde dieses Thema DHEA mehr und mehr in den Fokus gerückt. Und dann wurde das schnell eher marketingseitig umgedreht zum Thema, das ist der einzig wahre Jungbrunnen, das ist ein Anti-Aging-Hormon oder das Hormon für Jugendlichkeit. Diese Hoffnung war dann doch deutlich größer, als uns jetzt heute die tatsächliche Studienlage zeigt. Das muss man ganz ehrlich so einordnen. Konsens ist definitiv, dass DHEA nach wie vor biologisch hochrelevant ist und dass wir diese Korrelation haben, niedriger DHEA-Spiegel und schnellere oder höhere biologische Alterungsprozesse. Aber diese therapeutische Anwendung oder auch, ich nehme mal eben ein bisschen DHEA, da sollte man wirklich vorsichtig sein. Es gibt einen anderen Zweig, den wir jetzt so noch gar nicht im Detail angesprochen haben. Und das ist die Wechselwirkung zu einem anderen Steroidhormon, nämlich Cortisol. Mhm. Das heißt, auch hier gibt es Überlegungen, die Wechselwirkung zwischen DHEA und Cortisol auch im Tagesverlauf sich genauer anzuschauen. Es gibt also Testungen, das nennt sich Adrenerga-Stress-Index, wo quasi Cortisolwerte über den Tag betrachtet werden und parallel dazu DHEA-Werte, um herauszufinden, reicht quasi mein DHEA aus, um mein Stressprofil, je nachdem wie es sich darstellt, dann auch passend entgegenzuwirken, oder habe ich hier auch niedrige DHEA-Werte in der Tagesrhythmik? Dafür ist es sicherlich auch nochmal interessant. Und ja, es gibt dann sicherlich Indikationen, aber auch wirklich dann medizinische Indikationen, wo man sagt, okay, es macht Sinn, DHEA auch wirklich zu substituieren. Oder hier einen Einfluss drauf zu nehmen. Aber bitte auch hier mit Vorsicht und unter therapeutischer, ärztlicher Begleitung logischerweise und nicht DHEA einfach nur einsetzen, weil man sagt, okay, das ist doch der Grund, warum wir altern und dann substituiere ich das und dann altere ich nicht mehr. Das greift definitiv zu kurz.
Können wir ernährungsseitig oder lebensstilseitig irgendetwas tun, um unsere DHEA-Produktion zu befeuern, zu unterstützen? Also gibt es beispielsweise Lebensmittel, die die Produktion anregen können oder gibt es Lifestyle-Interventionen, Sport, Bewegung, bestimmte Verhaltensfolgen beim Ernähren, Intervallfasten? Wir haben über all diese Themen schon so oft gesprochen. Ist das auch etwas, was Einfluss nehmen kann oder sind das zwei völlig verschiedene Aspekte?
Also in dem Falle muss man sagen, wir können nicht DHEA oder den Anstieg von DHEA lösen über rein Ernährungskomponente, dass wir sagen, hier verwende dieses Superfood und damit boostest du, ne, das wäre dann auch wieder so eine Beschreibung, deine DHEA-Level. Mhm. Die Einflussfaktoren sind klar, auch das chronologische Alter, also es ist quasi wie ein ungeschriebenes Gesetz, die DHEA-Produktion wird abnehmen, aber es gibt eben schon Lebensstilfaktoren, die hier entscheidender sind. Da komme ich wieder zurück auf das Thema chronischer Stress und chronische Stressbelastung, psychoemotionale Stressbelastung. Wir reden über Schlafqualität, über Stoffwechselgesundheit im Allgemeinen, ne? Deswegen das Thema Insulinresistenz und Ähnlichem, die quasi auch im Umkehrschluss dazu führen können, dass mein DHEA-Level abnimmt. Körperliche Aktivität, Entzündungsregulation. Und von daher gibt es Themen, über die wir hier schon häufiger gesprochen haben, beispielsweise eine Berücksichtigung eines ausreichenden quantitativen Schlafes sowie die Verbesserung der Qualität des Schlafes in Tief- und REM-Schlaf, durchaus positive Effekte, dass wir eine Auswirkung haben können, weil wir neben den Alterungsprozessen selbst sehen, nimmt die Schlafmenge pro Nacht ab oder ist der Schlaf kürzer, fragmentierter, haben wir sowas wie Schichtarbeit, dann haben wir zumindest assoziiert auch niedrigere DHEA-Spiegel und höhere Cortisolspiegel. Mhm. Und von daher haben wir hier durchaus Möglichkeiten, in Lebensstilbereichen Einfluss darauf zu nehmen und das positiv zu unterstützen. Jetzt können wir das natürlich zusammenführen und können sagen, okay, logischerweise werden wir dann auch einen positiven Effekt auf unser biologisches Alter haben, wenn wir Schlaf, Stressregulation im weiteren Sinne, körperliche Aktivität und Stoffwechselgesundheit zusammenführen, dann wird sich das auch auf DHEA mit auswirken.
Und Matthias, ein Punkt, den wir auch noch abklopfen wollen, ob wir da einen Effekt auf DHEA oder auf unsere Hormonbalance nehmen können. Mhm. Sport, Training. Wenn ja, was für ein Training, wie oft, ja, wie intensiv? Ja, wir haben viel drüber gesprochen. Du hast auch gesagt, auch Muskelkontraktion, das alles, ja, hat großen Einfluss auch auf unseren Hormonhaushalt. Insofern ist die Frage relativ naheliegend.
Sowieso. Und da würde ich auch am ehesten, gerade wenn wir sagen, höhere DHEA-Werte, was zumindest damit assoziiert ist, dass wir über ein regelmäßiges Krafttraining in dem Falle natürlich auch positiven Effekt auf die Stoffwechselfitness quasi mitnehmen können. Warum? Weil das Krafttraining nicht unmittelbar die DHEA-Produktion hochkurbelt, aber durch eine Verbesserung der Insulinsensitivität, mitochondrialen Funktionen, im Idealfall auch der Körperzusammensetzung, haben wir alle Faktoren mit dabei, die zumindest dann mit höheren DHEA-Werten assoziiert sind. Und von daher sollten wir definitiv ausreichend Bewegung haben. Ich würde es sogar noch einmal aber auch umdrehen und sagen, nicht unendlich viel hilft viel. Das heißt, ein wichtiges Thema, exzessive Trainings mit zu wenig Regeneration oder in den Bereich des Übertrainings reinzugehen, das wird unweigerlich auch dazu führen, dass sich die DHEA-Spiegel eher absinken. Also es gibt natürlich auch eine Grenze. Von daher muss jeder hier seine individuellen Regenerationszeiten nach den Trainings mit einhalten.
Okay. Matthias, spannende Folge. Viel gelernt über ein Hormon oder eine Hormonvorstufe, die mir und ich glaube vielen anderen auch bisher völlig unbekannt war. DHEA zeigt mal wieder, wie komplex und nicht nur unser Körper ist, sondern auch unser Hormonsystem. Hormone arbeiten also niemals isoliert, sondern immer in einem abgestimmten Netzwerk aus Stressregulation, Stoffwechsel, Energieversorgung und eben auch Alterungsprozessen. Matthias, herzlichen Dank. Am Donnerstag gibt's eine neue Folge hier bei den Health Nerds. Leute, bis dahin, bleibt uns gewogen und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.